Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Das ist bei uns die Sendung zur Vertiefung der Grundlagen des christlichen Glaubens und für Sie ist heute Leon Bichler in München am Mikrofon. Was ist eigentlich der Glaube? Warum betet man als Christ überhaupt? Welche Bedeutung und welchen Wert können vor allem für gläubige Menschen eine Gemeinschaft von anderen Gläubigen haben oder der Umstand, sich über den Glauben mit anderen auszutauschen? Welche Bedeutung und welchen Wert hat denn für die Christen die heilige Eucharistie, also wie die Christen glauben, der Leib Christi in der Gestalt vom Brot in der heiligen Messe? Zur Klärung dieser und vieler weiterer Fragen ist mir heute Georg Dietlein aus Köln zugeschaltet. Georg Dietlein ist 23 Jahre alt und bereits zu seiner Gymnasialzeit ging er parallel zur Schule und zu Vorlesungen an der Universität und begann schon im Alter von 13 Jahren Theologie zu studieren und später auch Jura und BWL. Er ist Publizist und sehr versiert, nicht nur in vielen theologischen Themen. Schon allein deshalb wird es für uns alle heute sicher wieder viel Wissenswertes rund ums heutige Themengebiet zu hören geben. Herr Dietlein, schön, dass Sie sich auch heute wieder Zeit für uns nehmen und herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Vielen Dank.
Herr Dietlein, also bei Ihnen gibt es einen besonderen Satz, der mir hängen geblieben ist, den habe ich mal von Ihnen gelesen. Da heißt es, Glauben ist eine Sache des Herzens, nicht des Verstandes. Wer an Jesus Christus glaubt, glaubt nicht an Sätze, Dogmen oder bestimmte Werte, sondern an eine lebendige Person. Jesus Christus, mit dem er am liebsten sein ganzes Leben teilen möchte. Zitat Ende. Herr Dietlein, Jesus ist aber sicher für viele Menschen eine tote Person. Manche gehen vermutlich sogar davon aus, dass er eine mythische Person sei, die es vielleicht ja gar nicht wirklich gegeben hat. Und nun kann man wissenschaftlich zwar ganz klar belegen, dass es Jesus schon gegeben hat und dass er auch gekreuzigt wurde und vieles mehr. Aber dass er wirklich Gott ist und ob bzw. wie man mit ihm eine Beziehung aufbauen kann, da steht doch für viele Menschen sicher auf einem ganz anderen Blatt und scheint vielen vielleicht sogar unmöglich. Was könnte man den Aufgeschlossenen unter solchen Leuten nun empfehlen, um ihnen die Erfahrung zu ermöglichen, dass es Gott wirklich gibt, dass Jesus Gott ist und dass sie mit ihm eine lebendige Beziehung aufbauen können?
Ja, das ist eigentlich die ganze Krux des Ganzen, dass es um eine Erfahrung geht. Man kann den Glauben irgendwie nicht erlernen und auch nicht die Sätze begreifen. Das fällt uns allen immer auf, wenn wir unseren Kindern oder unseren vielleicht uns anvertrauten Kindern, nehmen wir an, bei der Kommunionvorbereitung oder bei der Firmenvorbereitung, irgendwie das mitgeben möchten. Erstens können wir das nicht, weil auch wir nicht ganz ergriffen sind vom Glauben. Und zweitens, wie soll ich das verkünden, weitergeben? Wie soll ich den Glauben vermitteln? Das ist eigentlich die große Frage, die sich bestimmt jedes junge Paar, jedes Elternpaar stellt. Wie kann ich den Glauben weitergeben? Und vielleicht eine erste Antwort, naja, indem ich mit dem Glauben selbst in Berührung komme und mich öffne, mich anrühren lasse. Wir begehen ja in diesen Tagen noch immer das Osterfest und wir verfolgen jetzt so ein bisschen die junge Kirche. Und ich glaube, diese junge Kirche, die hat gar keine große Differenz zu uns heute in Deutschland, gerade wo wir auch eine ziemlich kleine Kirche sind, die so ein bisschen wie die Apostel sich gern verstecken in den Häusern. Die haben das zwar begriffen oder gemerkt und gesehen sogar, dass Jesus auferstanden ist, aber die verstecken sich, weil die noch immer Angst haben, weil die das auch nicht realisieren können, dass das wirklich Realität geworden ist und weil denen noch was fehlt, nämlich die Augen des Glaubens. Eben die ganze Realität, den ganzen Alltag mit diesen Augen zu verstehen und nicht nur diese Wahrheit, diese Erfahrungen, erst auferstanden, dass das nicht nur abstrakt wird, sondern konkret wird. Es kamen schon ganz viele Sachen eigentlich vor, nämlich die ganz elementare Frage, wie kann der Glaube konkret Gestalt annehmen? Und wie kann ich eigentlich den Glauben so richtig begreifen? Es kam eben schon vor, das ist eine Sache des Herzens, nicht des Verstandes. Darüber können wir das lange diskutieren. Das ist ja auch ein bisschen plump von mir gesagt, eine Sache des Herzens, nicht des Verstandes. Das klingt so nach Fideismus oder nach so magisch. Ja, der Glaube, der ist gar nicht fassbar. Das ist so ein Geheimnis. Da kommen wir natürlich in große Gefährlichkeiten mit der Philosophie, denn der Glaube ist höchst vernünftig. Der entspricht der Vernunft. Der ist nicht gegen die Vernunft und gleichwohl kann ich den Glauben nicht beweisen. Das hatten wir auch vor einigen Wochen jetzt gerade am heiligen Thomas, das Evangelium von der Begegnung Christi mit seinem Apostel Thomas. Der Thomas ist so ein bisschen der moderne Mensch, könnte man sagen. Das ist einer von den wenigen, die immer kritische Fragen stellen. Das ist einer von den wenigen, nämlich der Einzige, der gerade dann, als Christus im Abendmahlsaal erscheint, nicht da ist. Der hat es geschafft, rauszugehen, der hatte keine Angst, der hat sich nicht versteckt, sondern ist rausgegangen, so ein bisschen so ein moderner Mensch mit so einem Handy vielleicht, naja, klar, damals noch nicht, aber so ein bisschen modern, der einfach die Sachen begriffen hat, der hat realisiert, Christus ist gestorben. Ob er auferstanden ist, schauen wir mal, das war seine, ist quasi so seine Grundhaltung, und wenn ich das nicht sehe, dann glaube ich auch nicht. Und dann kommt diese Erfahrung mit Christus, und er sagt, ohne vielleicht sogar ihn zu berühren, mein Herr und mein Gott. Dieser heilige Thomas, der ist so ein bisschen der moderne Mensch, der sich eben nicht so einfach überzeugen lässt, ohne Beweise, der will was Konkretes sehen. Und gleichwohl merkt dieser heilige Thomas, dass die Wahrheit nicht nur das Sichtbare ist, sondern dass die Wahrheit auch Dinge sind, die wir nicht sehen können, die wir aber dennoch begreifen können. Nicht mit den Händen, nicht mit den modernen Werkzeugen der Naturphysik, sondern mit unserem Herzen. Und da kommen wir ganz tief rein jetzt in das heutige Thema, was ist eigentlich der Glaube? Und was meint eigentlich Christentum? In diesen Tagen reden wir ja immer gerne darüber mit dem Islam auch, was ist die Differenz zwischen diesen beiden Religionen? Und wir können eigentlich viel tiefer anfangen. Was ist eigentlich eine Religion? Was ist eigentlich eine Weltanschauung? Und ich würde sogar plump sagen, naja, das Christentum ist eigentlich keine Religion, wie wir es oft so meinen. Das ist eigentlich keine Weltanschauung. Das ist viel mehr. Wir denken ja oft so in der heutigen Zeit, okay, so auf unserem Pass oder Zeugnis, da heißt es dann Religionszugehörigkeit römisch-katholisch. Das ist so ein bisschen wie Mitgliedschaft im Golfclub, oder Mitgliedschaft irgendwo anders. Das ist es aber gerade nicht. Das ist viel mehr. Denn Religion meint ja nicht nur so eine Sache meines Lebens, sondern wenn wir das wirklich ernst meinen und so ein bisschen auch schauen, wie das andere ernst gemeint haben, meint das eigentlich alles. Also alle Dinge, wann bin ich geboren, bin ich Deutscher, bin ich in Köln geboren oder nicht, das ist mittlerweile, wenn ich das ernst nehme, alles darauf hingeordnet auf Jesus Christus. Ich würde fast diesen Begriff Religion streichen, Weltanschauung streichen, und den Begriff Christentum ersetzen durch Jesus Christus. Christentum klingt so sehr sachgegenständlich. Es gab vor 116 Jahren so eine große Debatte über das Wesen des Christentums. Was ist eigentlich dieses Wesen? Und ich glaube, wenn wir heute auf eine Einkaufsstraße gehen würden, würden uns viele sagen, na gut, Christentum heißt so, okay, 10 Gebote, toll. Liebe, okay, es ist ja nicht schlecht. Was noch? Ja, irgendwie Jesus, okay. Aber ist das alles? Wenn wir uns so quasi reduzieren auf so Dinge wie Moral oder auf so, naja, Jesus, das klingt so ein bisschen nach, das ist so ein wichtiger Mensch, aber nicht alles, haben wir es nicht verstanden. Religion streichen, sondern man könnte sagen Evangelium. Christentum ist Evangelium, das ist eine Botschaft, das ist eine Person, Jesus Christus, die mein ganzes Leben eigentlich vereinnahmt. Ich möchte kurz eine Sache vorlesen aus dem wundervollen Schreiben des Papstes Franziskus Evangelii Gaudium, der das so treffend zusammenfasst. Und zwar ganz am Anfang, das ist der erste Abschnitt, da heißt es dann, die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Wichtiges Wort ist hier, Jesus begegnen. Und wir wissen ja selbst, dass es gar nicht so einfach ist, da reinzufinden, so auf diesem Weg zu Jesus. Das ist ein Weg mit Höhen und Tiefen und das ist ein Weg auch des Schmerzes. Das haben die Apostel genauso erlebt. Man kann Jesus nicht in Büchern begegnen. Erforderlich sind eben mehrere Dinge. Das ist die Gemeinschaft. Ich kann Jesus nicht allein erkennen. Wichtig ist auch das Gebet zu ihm, mit ihm, das Gespräch mit ihm, das ganze Lebensgebet. Wenn ich das nicht realisiere, dann kann ich ihn niemals treffen, niemals erfahren. Dann kann ich vielleicht was über ihn lesen, aber nicht mit ihm kommunizieren, nicht mit ihm leben. Und eben auch das Gespräch vielleicht mit einem Priester, mit dem Nächsten. Der beste Weg, um Gott zu erkennen, um Christus zu erkennen, ist der Nächste. Also wir werden heute ein bisschen schauen, wie kann man vielleicht so sich Dinge in den eigenen Rucksack packen auf dem Weg zu Jesus. Und dieser Rucksack auf dem Weg zu Jesus, das ist ein langer Weg. Und ich meine, ich bin jetzt 23 und die meisten Zuhörer sind vielleicht noch älter. Und wir alle wissen ja, mein Gott, es gibt da Höhen und Tiefen. Und mal ist es sehr schön, in der Messe zu sein und irgendwie da Jesus näherzukommen. Und mal ist die Messe total leer und kalt und wir suchen andere Dinge. Und die Menschen in den letzten 2000 Jahren haben immer wieder gesucht, wie können wir Jesus entdecken und wie können wir ihn sehen. Das waren schon die ersten Jünger oder die ersten vielleicht Interessenten haben gesagt, wir möchten Jesus sehen. Wir möchten nicht nur sehen, wir möchten ihn sogar berühren. Wir möchten ihn erfahren. Wir möchten eigentlich Jesus an uns ziehen. Und das ist die große Krux des Christentums, dass Jesus erstens da ist, und zwar in dir, in mir, in ihnen, in euch allen. Und gleichwohl ist er eben doch immer wieder nicht fassbar. Das ist die Erfahrung auch der ersten Christen an Ostern gewesen. Dieser Jesus von Nazareth, der ist auferstanden. Aber der ist nicht einfach da. Die kann man nicht fassen, die kann man nicht festhalten. Sondern der wirkt im Heiligen Geist immer dort, wo er will. Und der ist einmal da und wieder weg, wie in Emmaus. Und das ist das Schöne daran, dass es eben naja, kein beweisbarer Jesus von Nazareth ist, sondern ein erfahrbarer, den eben der erfahren kann, der an ihn glaubt. Und darum wirkt eben Jesus dort immer, wo wir uns ihm öffnen, wo wir auch den Glauben haben, zumindest den Anfangsglauben, diesen ersten Glauben der offenen Augen, des offenen Herzens, der dann durch die Gnade größer wird. Und wir alle sind noch keine richtigen Christen, wir alle sind noch keine Osterzeugen, wir alle sind noch nicht erfüllt vom Heiligen Geist, in dem Sinne, dass wir sagen könnten, wir haben ihn wirklich erfahren. Das wissen wir alle. Wir alle sind erstmal Menschen und diese Menschen, die wir sind, die haben ein verschlossenes Herz. Die haben Zweifel wie der heilige Thomas und auch berechtigte Zweifel. Und wir haben skeptische Augen. Und diese skeptischen Augen möchte Gott uns öffnen in vielen verschiedenen Dingen. Es gibt so viele schöne Dinge, die Kirche bietet, Sakramente, das Evangelium selbst. Und all diese Mittel können uns auf dem Weg zu Christus voranführen.
Herr Dietlein, Sie sagten auch, man kann Jesus nicht in Büchern begegnen. Da würden vermutlich manche Theologen und auch manche Gläubige widersprechen, weil Jesus ja auch als das Wort Gottes gilt. Und das steht ja gerade auch in der Bibel. Können wir ihn also nicht doch auch in der Bibel kennenlernen?
Ja, das wäre schön. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das so eigentlich am Anfang gemacht. Ne? Ich habe eigentlich angefangen, Jesus zu entdecken oder habe das versucht durch die Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe mit 13 begonnen zu studieren und das war so eine Zeit, wie viele andere auch, ministrant und ganz brav. Und aber man kann sich ja vorstellen, das persönliche Jesus war denkbar gering. Denn das wächst erst mit den Jahren, das wird 13 noch nicht da. Man hat zwar diesen kindlichen Glauben vielleicht, aber der muss erst noch reifen. Und mir hat bestimmt auch das Lesen des Evangeliums und auch der theologischen Werke, auch von Josef Ratzinger übrigens besonders, hat viel geholfen. Vor allem hat es mir geholfen, so ein bisschen das Ganze so einzuordnen. Ja, was ist der Glaube eigentlich? Wie kann das sein? Gott ist allmächtig und Liebe und all diese Dinge. Aber naja, das hat noch nicht alles verändert, muss ich ehrlich sagen. Es hat mir viel geholfen, so ein bisschen das zu systematisieren. Okay, jetzt kann ich erklären, warum ich leide, warum Menschen leiden. Jetzt kann ich so ein bisschen erklären, was Erlösung heißt. Mein Gott, okay, ist ja gar nicht so einfach, ja, am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Und was meint eigentlich Eucharistie? Das habe ich jetzt begriffen mit dem Kopf so ein bisschen, aber ich wurde davon nicht verändert. Und das Dumme ist ja eigentlich, wenn das nicht eintritt, diese Veränderung, dann habe ich eigentlich nichts gelernt. Und dann kann ich darüber Bücher schreiben, aber es bringt ja alles nichts. Sondern der Glaube, den haben wir erst dann, Klammer auf, naja, wir werden da niemals an Grenzen kommen, aber wenn unser Leben wirklich anders wird und wenn unser Leben wirklich Gestalt annimmt, wenn Jesus in unserem Leben Gestalt annimmt. Wir wissen ja aus der alten Kirche, dass Menschen, bevor sie getauft worden sind, vielleicht sogar mehrere Jahre manchmal durchmachen mussten, ein Katechumenat. Katechumen heißt gehorchen, zuhören, also sich öffnen für Gott, erstmal sich unter etwas stellen, nämlich unter das Evangelium und dann getauft zu werden. Aber die Taufe ist der Endpunkt. Und vor diesem Endpunkt, vor dem Christsein, kommt ein Christwerden. Und das Christwerden, das kann vielleicht bei dir und bei mir, bei uns allen, könnte das nochmal 10 Jahre dauern. Weil das heißt eigentlich, Christ zu werden, ganz viele Dinge aus dem Leben zu streichen. Das kann sogar konkret heißen, dass ich vielleicht nicht mehr dies und jenes kaufe. Das kann konkret heißen, dass ich dieses und jenes nicht mehr sage. Das kann sogar konkret heißen, dass ich einen Menschen erstmal für eine Zeit lang nicht treffen kann. Das kann auch heißen, dass ich mein Leben, vielleicht meine Lebensgewohnheiten, meine Freundschaften, meinen Umgang zur Sexualität, zum Alkohol, vielleicht auch meinen Umgang zum Geld oder zur Karriere, zu meiner Frau, zu meiner Freundin, dass das sich alles verändert. Und das müssen wir eigentlich nur lernen. Und das Schöne ist ja, wenn wir auf die Apostel schauen, die haben das irgendwie ein bisschen verstanden. Die haben nämlich nicht angefangen, Bücher zu schreiben, sondern die haben erstmal verstanden, naja, das Zentrale ist, das, was wir gehört haben, das müssen auch andere Menschen hören. Das ist so unglaublich und so schön letztendlich ja auch, dass daran andere Menschen Anteil haben müssen. Das kennen wir aus unserem eigenen Leben. Wenn wir irgendeine Sache entdecken, die toll ist, vielleicht haben wir gerade irgendwas Neues gelesen oder ein neues Gericht gegessen oder vielleicht ein Restaurant, dann müssen wir das irgendwie direkt verbreiten. Dann gibt es also eine Nachricht auf einem modernen Kommunikationsmedium und wir wissen alle Bescheid, okay, das Ding hier ist super. Und die ersten Apostel, wenn wir jetzt so in diesen Tagen in die Apostelgeschichte schauen, die waren genauso drauf. Die haben vom Hohen Rat gesagt, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott. Das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und was wir gehört haben. Und der Apostel Paulus, der kommt später hinzu, ist ja einer der späteren Apostel, der sagt genau dasselbe, ja. Die Liebe Christi drängt uns. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Also die haben verstanden, dass das Evangelium nichts für ein Buch ist, sondern dass es was für den Menschen ist. Dass es unbedingt heute noch zum Nächsten kommen muss. Und naja, wenn wir nachher aus dieser Sendung hier rausgehen, werden wir wahrscheinlich nicht zum Nachbarn laufen und wir sagen, mein Gott, hast du das schon gehört? Christus ist auferstanden. Sagt der Nachbar vielleicht, ja, stimmt. Aber wir wissen ja auch, ergriffen davon sind die wenigsten. Im Christentum übrigens ist Kommunikation nicht überreden, sondern überzeugen. Wir Christen sind erstmal Zeugen. Und um Zeuge zu sein, müssen wir selbst Zeugen haben, die uns das bezeugen. Also die Auferstehung ist ja ein Geschehen, eine Wahrheit, die uns keiner so einfach beweisen kann. Und gleichwohl gibt es einen Beweis dafür. Und wenn wir vor jedes Gericht gehen, werden wir erfahren, dass es einen ganz zentralen Beweis gibt, nämlich den Zeugenbeweis. Ich kann einen Zeugen befragen, und wenn der Zeuge glaubhaft ist und wenn das Zeugnis irgendwie realistisch ist und wenn nichts dagegen spricht, vielleicht sogar noch was dagegen spricht, dann kann man eigentlich sagen, okay, dieser Zeuge ist glaubwürdig und das Zeugnis ist auch glaubwürdig. Glaubwürdig. Und ich glaube, wenn wir Christen uns davon anrühren lassen, von der Freude des Evangeliums, auch im Nächsten, der uns diese Freude immer wieder verkünden kann, wenn wir uns anrühren lassen auf dem Evangelium, von einem Text, der kein bloßer Buchstabe ist, sondern der eigentlich Gestalt annehmen möchte und der vor allem auch nicht eine Moral ist, Evangelium ist keine Moral, sondern das ist erstmal die Erfahrung von Menschen, die Gottes Liebe erfahren haben. Und aus dieser Erfahrung heraus kann dann auch die Liebe von uns zum Nächsten, die Liebe zu Gott wachsen. Also das Ganze, der ganze Glaube, das ist kein Konstrukt, sondern eine Erfahrung von Menschen. Das ist das, was wir bezeugen müssen, bezeugen können und was uns andere vorleben. Und wenn wir das in der Gemeinschaft der Kirche tun, ist es noch viel einfacher, denn alleine zu Gott kommen, das kann eigentlich keiner. Und in der Gemeinschaft und auch das Evangelium der Gemeinschaft zu lesen, das erschlüsselt viel mehr als vielleicht irgendwie ein Buch oder ein Lexikon. Das wissen wir ja auch. Wir brauchen einen lebendigen Glauben. Und der Glaube ist lebendig und Jesus Christus ist lebendig. Und dieses lebendige Zeugnis, das dauert von dem Jahre 30 nach Christus bis heute an und es nimmt in der Kirche immer neue Gestalt an und neue Gesichter und neue Konturen. Das ist das Große am Glauben, dass er immer lebendig und schön ist.
Da merkt man natürlich auch Ihren juristischen Hintergrund, denn im Gerichtswesen wird ja auch unterschieden zwischen der Glaubhaftmachung, die oftmals ja genügt und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit bedeutet, im Gegenteil zum zwingenden Beweis. Das ist auf jeden Fall eine nette Parallele und wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das ist auch vielleicht eine passende Zusammenfassung des Beweggrundes, warum man überhaupt das Evangelium verkündet und wie der Papst eben auch sagt, Papst Franziskus notfalls auch mit Worten. Jetzt würde mich aber persönlich auch interessieren, da muss ich schon mal nachhaken, was gab denn dann bei Ihnen, Herr Dietlein, den Umschwung? Sie haben gesagt, ja, also die Bibel zu lesen und zu ministrieren und die Tradition kennenzulernen und dergleichen, das hat in Ihnen jetzt noch nicht so richtig den Glauben losgetreten und die persönliche Beziehung zu Christus ermöglicht, sondern das war was anderes. Darf man da mal ein bisschen bohren und fragen, wie das vonstatten ging?
Ich hatte jetzt kein Bekehrungserlebnis. Ist eigentlich schade, aber es gibt ja Gemeinschaften, wo das irgendwie erforderlich ist, eine Bekehrung zu haben. Die habe ich jetzt nicht erlebt. Vielleicht kommt die noch eines Tages. Und ich bete auch meine eigene Bekehrung. Aber ich glaube, für mich ist so der Beweis des Glaubens oder für mich der Beweis, dass es Jesus Christus gibt, Klammer auf, dass es ihn gibt, ist klar. Dass er noch lebt, das ist ja das, woran wir glauben müssen. Und das ist für mich so aufgegangen eigentlich im Laufe der Zeit, auch vor allem durch meine eigene Berufungsgeschichte und meine Berufungskrisen und auch die Zeiten, wo ich gemerkt habe, dass es vielleicht Gott gibt. Und vor allem die Zeiten, wo ich gemerkt habe, dass sich das bewegt. Ja, ich hatte so Zeiten in meinem Leben, wo ich dachte, okay, ich lebe jetzt so auf Sparflamme meinen Glauben. Ja, so pflichtgemäß, Sonntagsmesse, check, das war's dann auch. Und ich hatte so eigentlich so vor 4 Jahren und auch davor schon mal wieder immer so Erlebnisse, also keine Träume, sondern da habe ich das gespürt in der Messe, in der Gemeinschaft der Kirche, mit anderen Menschen zusammen. Naja, dass das, was ich da vielleicht glaube, was vor allem andere glauben, was andere mir vorglauben, dass es mich bewegt, dass es irgendwie eine interessante Botschaft ist. Und zwar eine Botschaft, die irgendwie mein Leben auch verändern kann. Das kann man jetzt nicht mit dem Gefühl verwechseln, von wegen Gefühl, mein Gott, wie schön die Messe. Nee, das ist mir auch geblieben, weil es nicht so schön war. Also das ist auch ein wichtiges Kriterium, dass der Glaube auch da ist, wenn wir eben uns gerade nicht wohlfühlen. Und dass wir vielleicht anfangen, diesen Jesus von Nazareth, diesen Jesus Christus zu entdecken. Und entdecken heißt und hieß für mich und heißt heute für mich immer noch, so mal anzufangen, vielleicht rauszukommen aus den Formalitäten, aus dem Formalismus, man geht so in die Messe, sondern so mit Jesus zu sprechen. Und mal einfach sich vielleicht so den Tag teilzunehmen, diesen Jesus anzusprechen, mit einem Du und nicht so ein Buch zu lesen über ihn, sondern mit ihm zu sprechen. Und dann werden wir vielleicht die Erfahrung machen, das ist übrigens keine magische Energie, dass uns Dinge vielleicht plötzlich auf die Zunge gelegt werden oder dass uns Dinge plötzlich aufgehen, die wir gar nicht gesehen haben. Dass wir vielleicht auch die Realität mit anderen Augen sehen. Und ich glaube, der Prozess des Glaubens, der Glaubensfindung hat mir sehr viel geholfen, auch so die geistige Leitung, dass wir Menschen gesagt haben, du musst auch jetzt beten, ja, weil sonst bringt das ja nichts. Ist ja so. Wenn wir mit unseren Eltern nicht mehr sprechen, mit unseren Freunden nicht mehr sprechen, können wir es eigentlich vergessen. Da können wir uns 7 Tage nicht melden, danach wird es auch nicht besser. Wenn wir das jeden Tag machen, auch wenn es mal unschön ist, ja, ich glaube, Sie kennen das ja auch so ein bisschen und wir alle kennen das, so Beziehungen zu den Eltern, zu den eigenen Kindern, zu unseren Freunden, zu unserer Freundin oder einem Freund, das ist manchmal sehr schön und manchmal haben wir irgendwie vielleicht keine Zeit, vielleicht Stress. Und das Schöne ist, wenn wir gerade dann die Beziehung pflegen, ist es am schönsten. Weil im Stress können wir uns einfach öffnen. Da können wir eigentlich so diese Menschen so unsere Sorgen abladen. Das macht dann viel mehr Spaß eigentlich. Wenn wir nur schöne Sachen erzählen, das ist ja irgendwie langweilig. Sondern, ja gut, das ist auch schön, ne? Aber das gilt ja auch für Gott. Und ich habe die Erfahrung gemacht, vor allem so eigentlich fing das vor 4 oder 5 oder 6 Jahren etwa an. Das war so eigentlich die Zeit, wo ich so Christ wurde, eigentlich kann man eigentlich sagen, ne? Habe ich gemerkt, wenn ich diesen Jesus Christus in meinen Alltag hineinlasse, durch verschiedene Dinge, wird mein Leben irgendwie anders. Und ich meine, die Berufungsstory, die ich habe, die noch immer nicht abgeschlossen ist, in Anführungszeichen, geht ja weiter. Ja, jetzt bin ich gerade auf einem guten Weg, ein guter Laie zu werden, hoffentlich. Das hat mich auch sehr angetrieben. Und zwar war immer die Frage, warum, was will eigentlich Gott von mir? Und bestimmt auch, was will ich von Gott? Und wie sehe ich mich? Und dann die Frage eigentlich auch, wie sieht Gott mich? Und das Dumme ist ja, wir bekommen leider kein Zettelchen. Und das Dumme ist auch natürlich, wir bekommen auch viele Erwartungen und Einbildungen. Und dann gibt es Menschen, die uns vielleicht was empfehlen, werden auch Priester, okay, mache ich, ja, gerne. Und dann merken wir auch, vielleicht am Ende geht es darum, dass wir auf Gott schauen. Und ich würde am Ende meiner, so jetzt auch vielleicht 10 oder 10 Jahre, wo ich mit Gott gerungen habe, ich habe genau vor 10 Jahren im April 2006 angefangen zu studieren und wurde auch vor 10 Jahren gefirmt, also da war ich gerade 13, es waren schöne Zeiten, es ist genau 10 Jahre her. Und in diesen Jahren habe ich auch entdeckt, naja, wenn ich Gott erfahren möchte, meine Berufung entdecken möchte, erfahren möchte, eigentlich meine Berufung kennenlernen möchte, dann darf ich nicht mehr grübeln, sondern muss ich beten. Und grübeln meint ja genau das Gegenteil von beten. Grübeln meint, ich nehme meinen Kopf, den stecke ich in den Sand, denke nach, verschließe mich gegenüber der Außenwelt und will so mein eigenes Süppchen kochen. Das Dumme ist, das schaffen wir nicht. Das habe ich auch nicht geschafft. Das ist jetzt so meine Lehre daraus. Wir müssen beten. Und beten heißt genau das Gegenteil. Sich zu öffnen, dieses ganze rationale Herangehen, das würde passen, das auch, so. Das eigentlich ein bisschen ablegen. Das ist nicht ganz falsch, aber es ist eigentlich nicht Gottes Wille, sondern auf das Herz zu hören. Und vor allem mit Gott eine Kommunikation zu starten, die du lautet, ja. Und beten kann verschiedene Formen annehmen. Das muss es nicht, also ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man jetzt nicht anfängt, irgendwie den Rosenkranz nur zu beten, sondern dass man sich einfach öffnet. Und beten kann auch einfach heißen, zu schweigen und was, das Ohr an den Tabernakel zu legen, sprichwörtlich, und einfach darauf zu warten, was Gott uns sagen möchte. Denn beten meint ja nicht nur, Klammer auf, wie in einer Beziehung auch, zu labern und dass ich erzähle, sondern auch zuzuhören. Wenn ich nur erzähle, okay, es war heute so schön und alles und dies und jenes, ich habe diese Sorge, das ist eigentlich blöd, weil dann kann der andere gar nicht sprechen. Und das merken wir ja auch im Gebet, dass wir manchmal auch schweigen müssen, dass wir einfach Gott sprechen lassen, dass wir Gott wirken lassen in unserem Herzen und dann kann er auch wirken. Und wenn wir dann noch ein offenes Herz haben und nicht so egoistisch sind, dann kann Gott auch in unserem Leben vieles verändern und zu uns sprechen. Und das ist übrigens ein Prozess, der dauert eigentlich bis zum Lebensende. Und ich bin mal gespannt, was ich in 60 Jahren dazu sage über das Gebet, denn also endgültig sind diese Tipps noch nicht. Das ist erst der Anfang des Sehens und Sehenwollens.
Schauen wir mal, vielleicht gibt es dann ja eine Jubiläumssendung.
Genau.
Also schön, Glaube ist also gerade dann stärker geworden, der Glaube, um das mal zusammenzufassen, wenn er also nicht nur ein sogenannter Schönwetterglaube ist, sondern wenn man Gott in alle Aspekte des Lebens mit einbezieht und eben auch hinhört auf ihn und nicht nur voll bleibt von sich selbst. Ja, vielen Dank, Georg Dietlein, so viel mal als Einstieg zum heutigen Thema. Und vor dem folgenden Lied sind nun auch unsere Hörer ganz herzlich eingeladen, sich an der Sendung zu beteiligen und ihre Fragen, Impulse oder auch eigenen Erlebnisse zum breiten Themenkomplex Glaube, Gebet sowie Glaubensgemeinschaft, Glaubensgespräch und Heilige Eucharistie mit uns allen zu teilen und mit uns darüber auch ins Gespräch zu kommen. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 89 517 008 008. Gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran. Wo du bist, von der Gruppe Gracetown. Und damit begrüßt Sie Leon Bichler ganz herzlich zurück zum Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen hier auf Radio Horeb. Heute geht es bei uns um den Themenkomplex Glaube, Gebet sowie Glaubensgemeinschaft, Glaubensgespräch und Heilige Eucharistie. Damit bin ich mit dem Publizisten Georg Dietlern aus Köln im Gespräch. Jetzt haben wir auch schon eine erste Anruferin in der Leitung, und zwar Angela aus München, und sie hat direkt an Georg Dietlern eine Frage. Hallo Angela.
Ja, hallo, grüß Gott. Erstmal liebes Radio Horeb-Team, liebe Grüße aus München. Und ich wollte jetzt mal den Herrn etwas fragen, und zwar seine Meinung zu dem Thema Wunder, wie er dazu steht. Das wird ja nun oft in der heutigen Zeit etwas verniedlicht oder auch so auf die Seite. Das sind ja eh nur alles Zufälle. Ich muss aber sagen, in meinem Kreis, ich bin jetzt auch erst seit einem Jahr sehr gläubig geworden. Mhm. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit auch durch Gebete, auch durch Besuch jetzt einer wunderschönen Kirche schon öfters Wunder erlebt, aber auch außerhalb der Kirche. Mhm. Also so Spontanheilungen, alles sowas. Und ich bin da auch ganz überwältigt, und auch wenn ich für meine Freunde bete, es funktioniert nicht immer, aber bei den meisten Fällen, also ich will mich jetzt auch nicht mit Beispielen, das würde jetzt vielleicht in den Rahmen sprengen, aber einfach mal, wie jetzt generell das Thema Wunder bei dem netten jungen Mann da gehandhabt wird. Das hätte mich jetzt mal interessiert.
Ja, Wunder sind natürlich Realität. Und natürlich, weil wir daran glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, weil wir daran glauben, dass Gott in dieser Welt wirkt, dass Gott sogar auf unsere Gebete reagiert, dass Gott sogar eingreifen kann und dass wir das ihm sogar zutrauen. Ich habe auch schon, ich sag mal, Wunder jetzt erlebt, die man wahrscheinlich nicht so bezeichnen würde, weil wir denken immer, Wunder, das muss was sein, was Unerwartetes, Unerklärbares. Aber es gibt viele Dinge, die unerklärbar sind. Es beginnt dabei, dass ein Mensch sich verliebt, dass ein Mensch Liebe schenkt, dass ein Mensch sich verändert. Auch das kann ein Wunder sein. Man kann dieses Wunder anders definieren und sagen, naja, es muss eine Heilung sein. Und auch das ist ja ein Begriff, den man dann irgendwie so und so definieren könnte medizinisch, aber ich glaube an Wunder. Und ich glaube auch daran, dass Wunder uns helfen können, Gott näher zu begreifen. Wir brauchen Wunder nicht, wir müssen nicht Dinge sehen, aber sie können wirklich helfen. Und natürlich wäre es jetzt falsch, immer danach Austausch zu halten, wo gibt es Wunder und wo kann man jetzt Gott irgendwie da beweisen. Denn Wunder beweisen Gott gerade nicht, weil sie eben unerklärlich sind und darum auch nicht Gott erklären können. Aber ich glaube, wenn man da so anfängt und merkt, naja, im Leben verändern sich Dinge und manche sogar außergewöhnlich. Und wir alle kennen Menschen, die sowas berichten können, dass Dinge geschehen sind, vielleicht ein Beispiel, einmal, das ist glaube ich kein richtiges Wunder, aber irgendwie einer Freundin wurde einmal Geld geschenkt von einer unbekannten Person, obwohl keiner davon wusste, dass sie dieses Geld braucht, genau dieses Geld. Oder andere Menschen sind plötzlich geheilt von einer Krankheit und das kann keiner erklären. Ob das jetzt Gott war oder nicht, ist eigentlich egal, aber es ist ein Wunder. Und das Wunder kann uns vielleicht begreifen lassen, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können. Und diese Lehre können wir füllen durch unseren Glauben an Jesus Christus.
Vielen Dank an Angela aus München für diesen Beitrag zum Thema Glaube. Und hier speziell ging es um die Wunder. Auch an unsere anderen Hörer noch der Aufruf, wenn Sie Fragen, Impulse oder auch Anregungen zum Thema haben, rufen Sie uns doch an und kommen Sie mit uns ins Gespräch darüber, und zwar unter 089 517 008 008. Herr Dietlein, zum Beginn der Sendung sprachen Sie ja auch von der Empfehlung, mit dem Glauben in Berührung zu kommen. Wie kann man denn mit dem Glauben und nicht nur mit der Tradition in Berührung kommen? Es kennen ja vermutlich viele Menschen durchaus die Kirche und die Tradition, haben vielleicht auch ministriert oder dergleichen. Aber wenige würden, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, sagen, dass sie Gott auch kennen. Wie kann man denn Gott kennenlernen, Herr Dietlein? Und welche Rolle spielen da in Ihren Augen auch die Glaubensgemeinschaft, das Glaubensgespräch, das Gebet und gerade auch die Eucharistie, also die Punkte, die wir heute schwerpunktmäßig besprechen?
Ja, vielleicht ein Wort von Papst Benedikt XVI. Vor 10 Jahren hat er das gesagt, da war ja der große Weltjugendtag in Köln. Und wenn wir ehrlich sind, das war ein ganz wichtiger Weltjugendtag für Deutschland, für die deutsche Kirche. Übrigens, daraus ist Night Fever entstanden, daraus sind viele Menschen bekehrt worden. Ich kenne einen Menschen, zumindest von dem ich weiß, der da bekehrt worden ist, sagen wir vielleicht mal so, angerührt worden ist von diesem Weltjugendtag. Und nicht davon, dass es diesen Papst gibt und dass er weiß trägt, auch nicht von Kardinal Meißner, sondern der wurde angerührt von einer ganz einfachen, unscheinbaren Sache, die wahrscheinlich in den Medien am Rand war. Nämlich der Gebetsnacht auf dem Marienfeld von der eucharistischen Anbetung und von diesem kleinen Stück Brot vom Leib Christi, von Christus selbst in der Monstranz. Das ist ein Ereignis, das keine Medien interessieren kann eigentlich, weil, mein Gott, das ist ja keine Reform, das ist ja kein Novum, es gab immer schon, was es genau ist, weiß ja kein Mensch. Aber genau das hat diesen Menschen verändert. oder ihn zumindest mal berührt und dann kam diese Veränderung. Und klar, das erste Berühren ist der Anfang und die Veränderung beginnt oft ja durch Zeugen, durch Begleiter, die einen vielleicht ermutigen, diesen Weg zur Taufe zu gehen oder zur Konversion. Und dieser Papst Benedikt hat den jungen Menschen damals auf dem Weltjugendtag vieles mit auf den Weg gegeben und viele Ermutigungen. Vielleicht ein Wort beim Abschluss Gottesdienst auf dem Marienfeld. Natürlich reichen Bücher allein nicht aus. Bildet Gemeinschaften aus dem Glauben heraus. In den letzten Jahrzehnten sind Bewegungen und Gemeinschaften entstanden, in denen die Kraft des Evangeliums sich lebendig zu Wort meldet. Sucht Gemeinschaft im Glauben, Weggefährten, die gemeinsam die große Pilgerstraße weitergehen, die uns die Weisen aus dem Orient zuerst gezeigt haben. Naja, also, das ist ja eigentlich genau das, was wir machen müssen, nämlich Gemeinschaften suchen. Und Christus schickt seine Jünger nicht allein aus, sondern immer zwei oder mehrere sogar noch. Denn alleine können wir nicht glauben. Oder zumindest ist das ziemlich komplex. Alleine kann man natürlich glauben. Es gibt da ganz große Zeugen, die vielleicht Jahrzehnte im Gefängnis saßen und geglaubt haben, obwohl sie eigentlich keinen Menschen getroffen haben, außer Christus selbst. Aber ich glaube, es ist schön, wenn man Gemeinschaft hat. Und eine Gemeinschaft meint ja eigentlich Folgendes, dass man eben ganz konkret mit dem Nächsten über konkrete Fragen diskutieren kann. Das fehlt ja uns heute oft. Wir haben vielleicht die Predigt, naja, die ist ja sehr abstrakt. Ne? Das ist so irgendwie ein schönes Wort in unser Leben hinein. Das kann man auch konkretisieren, aber wir haben ja oft Fragen, konkrete Fragen. Vielleicht die Frage, wie kann ich meine Kinder erziehen? Was ist los mit meinem eigenen Leben? Ich fühle mich so leer, ich fühle mich so, keine Ahnung, krank, unerfüllt, irgendwas ist falsch oder ich habe diesen jedes falsch gemacht. Wie kann ich mich wieder irgendwie da wieder aufpäppeln oder dem anderen Menschen da irgendwie Vergebung ermöglichen oder Vergebung erlangen? Konkrete Fragen, die wir uns vielleicht stellen. Oder andere Fragen, wie kann ich mit meiner eigenen Leiblichkeit umgehen? Wie kann ich vielleicht eine Frau finden, die mich heiratet und so weiter? Solche Fragen. Kann ich natürlich nicht alleine klären, irgendwie im Gebet, zumindest ist das manchmal etwas schwierig. Sondern da ist es schön, einen Partner zu haben oder einen Weggefährten, mehrere Weggefährten, die einem da Auskunft geben. Und das Schöne ist dabei, eine Gemeinschaft zu haben. Und es gibt ja so viele Gemeinschaften in Deutschland, katholische Gemeinschaften. Früher waren es die Verbände, also nicht der BDKJ, die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands und so weiter. Heute sind es eher andere Dinge, kleinere Kreise, die sich irgendwie neu gründen, aus dem Boden stehen. Vielleicht eines zu nennen, Emmanuel aus Frankreich, die hat ja sehr stark den Weltjugendtag geprägt, 2005. Aber es gibt so viele Gemeinschaften in Deutschland. Also, und es ist ja auch mal so, man muss halt Menschen treffen, die zu einem passen. Und da kann ich wirklich jeden nur ermutigen, diesen Weg zu gehen, sich was zu suchen, vielleicht mal ein bisschen zu schnuppern in der eigenen Stadt oder was Eigenes zu machen, einen Bibelkreis, wo es nicht um die Bibel geht, sondern eigentlich um den Glauben, um die eigene Erfahrung im Leben, wo man wirklich Jesus Christus erfahren hat. Und dann kann man gut vorankommen. Und zwar kann man dann vorankommen im eigenen Glauben, im persönlichen Glauben, in der persönlichen Überzeugung von Jesus Christus und auch darin, sich ja zu verschenken an andere Menschen und andere zu bereichern. Das ist viel schöner, als alleine nur zum Messe zu gehen, vielleicht in die Pfarrei, wo man gar keinen kennt oder zumindest wenige kennt. Also Glauben will sich ja verschenken. Das heißt eben, eine Gemeinschaft zu suchen, kleine christliche Gemeinschaften. Genauso begann die Kirche eigentlich. Die Kirche begann eben nicht mit Pfarreien und Bistümern und mit Bischöfen und Päpsten, sondern die begann eben im kleinen Zimmer, im Hinterhof, die begann in der Urkirche, die begann in kleinen Häusern und das Wort verbreitete sich immer weiter. Dieses Wort und dieser Weg, das ist ja sind die Worte der ersten Urkirche. Man spricht da von diesem Samen, dieser Samen, der kommt in den Gleichnissen vor. Das Wort ist wie ein Same, Gottes Wort, Jesus Christus ist wie ein Same, der fällt auf einige Felder und er fällt in die Felsen, da bringt er nicht Frucht, aber er fällt auch auf diesen schönen Boden, wo Menschen offen sind für Christus, offen sind für den Glauben und da bringt er auch Frucht und zwar nicht nur kleinen, sondern eine große Frucht, nämlich 30, 70 und 100-fach. Und genau das ist eigentlich das Verheißungsvolle am Evangelium, dass wir gar nichts Großes tun müssen, sondern einfach das Wort in uns hineinlassen müssen. Dann kommt das von selbst, dann geht die Saat von selbst auf. Der Sämann muss gar nichts tun, die Saat kommt von selbst. Und das ist auch das Geheimnisvolle am Glauben. Man könnte schon fast sagen, das ist das Geheimnis des Glaubens als solches, dass dieser Glaube sich verbreitet und immer weiter verbreitet, ohne Zwang, ohne Schwert, sondern automatisch, weil Menschen sich davon berühren lassen, sich öffnen und dann auch eines Tages überzeugt sind und ihre Überzeugung weiter verschenken.
Glaube ist im Christentum also kein Ego-Trip oder eine Solo-Aktion, sondern eine Gemeinschaftserfahrung nach Ihren Worten. Daher natürlich auch nochmal an unsere Hörer die Einladung, auch aktiv an unserer Gesprächsgemeinschaft hier und zwar zentral über den Glauben teilzunehmen. Und jetzt haben wir als nächsten Gast auch schon den Herrn Ärmlich aus Dresden in der Leitung. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte auch was dazu sagen. Also ich bin eigentlich ein Späterentwickler, ich bin relativ spät zum Glauben gekommen. Aber mir haben sehr geholfen Exerzitien. Ja, ich bin jedes Jahr dann gefahren. Ich hatte dann immer den Eindruck, also katholisch, da gibt es die Exerzitien, das ist eine Wunderwaffe, die muss ich jetzt kennenlernen. Und das hat wirklich dann, und da bin ich auf diesem Weg, bin ich dann auch zu, nach Griesen, zu Pater Jalic gekommen, die kontemplativen Exerzitien, der zum Jesusgebet führt. Und das kann man überall machen, auch wenn man im Bus, in der Straßenbahn ist, man in den Namen Jesus, Christus beim Einatmen, Jesus beim Ausatmen und kommt so immer mehr in Verbindung mit Jesus und darum geht es ja. Und das andere noch, was Sie zuletzt sagten, das möchte ich auch unterstützen, diese Gemeinschaften. In der Pfarrei ist man relativ anonym. Mhm. Und wir machen seit Jahrzehnten eigentlich das Bibelteilen. Und da gibt es einen sehr schönen Flyer und sehr schöne Anleitung über Missio. Das kann man sich schicken lassen. Und da muss man sich einfach Leute suchen, wo man meint, man ist auf einer Wellenlänge und trifft sich dann. Wir treffen uns alle 4 Wochen bei jedes Mal einer anderen Familie. Wir sind so 6 bis 8 Leute. Der Pfarrer ist auch oft dabei. Und das, da bereiten wir uns dann immer. Wir nehmen als Text das Evangelium vom nächsten Sonntag, sind dann vorbereitet auf die Messe und haben auch Gemeinschaft. Ja, das wollte ich noch dazugeben. Und mit diesen Jesusgebeten kontemplativen Exerzitien, das ist sehr verbreitet jetzt, auch in Dresden, bei uns in der Nähe ist den Hohen Eichen, das ist ein Exerzitienhaus, ich gebe auch diese Kurse und kann ich sehr empfehlen.
Mhm. Super, vielen Dank, Herr Ärmlich, für diesen Tipp, gerade auch in Bezug auf die Exerzitien. Schönen Tag Ihnen noch.
Ihnen auch, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank.
Ja, Herr Dietlein, Exerzitien ist das Stichwort. Für die, die jetzt gerade nicht genau wissen, worum es geht, was sind denn Exerzitien?
Es gibt da verschiedene Formen. Exerzitien ist ja so vielleicht das Radikalste. Am besten 4 Tage oder 7 Tage, zumindest eine lange Zeit, du alleine mit Jesus Christus und einem Priester und jeden Tag Programm, aber vor allem nicht Programm, sondern Zeit für Gott. Und Zeit für Gott meint hier Konzentration. Exerzitien kommt ja von sich ausüben, einüben in die Gemeinschaft mit Christus. Man könnte eigentlich sagen Intensivkurs, Intensivzeit mit Christus. Und wir haben ja ganz selten für einen Menschen Intensivzeit. Wir kennen das aus dem Alltag, wenn wir einen Menschen treffen, so nach einer Stunde müssen wir mal aufs Handy schauen, das ist klar, weil dann sind ja 1000 Nachrichten schon gekommen, für mich ist das so, ist ganz gefährlich. Und mal das Handy auszuschalten, das fällt nicht immer so einfach, aber es muss schon sein. Und das ist quasi Exerzitien, sich ganz auf Gott zu konzentrieren, sich dafür Zeit zu nehmen und vielleicht mit einer Frage reinzugehen oder halt einfach sich darauf einzulassen, was geschieht. Und das wird ja auch geführt, meist durch einen Priester, durch einen Beichtvater, durch einen Exerzitienmeister kann man den auch nennen. Man kann das auch in kleiner Form machen, vielleicht einen Besinnungstag oder erstmal einen Einkehrabend. Das sind ja erstmal Formen, um Gott näher zu kommen. Und ich glaube, das ist das große Geschenk eigentlich von Exerzitien, sich Zeit zu nehmen, muss man machen, klar, sich Zeit nehmen und auch Zeit zu haben und dann wirklich auch Zeit zu haben für Gott. Also wirklich einfach frei zu sein, mit ihm ins Gespräch zu kommen über vielleicht konkrete Dinge und quasi auch Kraft zu tanken, um mal wirklich intensiv mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dann kann auch in diesen 4 Tagen eine Bekehrung kommen oder zumindest eine kleine Bekehrung, dass man sich das vornimmt, vielleicht einen Vorsatz hat. Nehmen wir an, den Vorsatz jetzt, dieses und jenes zu schaffen, das Studium oder vielleicht gewisse Gewohnheiten abzulegen oder gewisse Dinge mal nicht zu tun oder vielleicht ein Verhältnis zu einem Freund zu verändern oder einfach vielleicht für Gott mehr Zeit zu haben im Alltag und eben nicht nur an Weihnachten in die Kirche zu gehen, sondern vielleicht mal auch mit ihm einfach Gespräch zu haben, Gemeinschaft zu haben. Das können Exerzitien sein, da gibt es ganz verschiedene Formen. Es gibt Schweige-Exerzitien, wunderschön, manchmal nicht so einfach. Man kann aber auch ein bisschen was anders machen, vielleicht auch mal eine Wallfahrt machen, aber das ist kein Exerzitien. Also es gibt da 1000 Wege, um Gott näher zu kommen und man muss es eigentlich nur machen. Also es wäre natürlich total dumm, wenn man sagt, ja, es gibt so viele schöne Sachen und ich mache nichts, es ist sehr schade. Das ist so unsere Haltung oft, man müsste ja, man könnte ja, aber wir machen es nicht. Und wir merken das gerade im Kontext mit anderen Religionen, aber auch mit dem steigenden Unglauben, ist eher so die Indifferenz gegenüber jedem Glauben. Also wir haben ja jetzt keinen latenten Atheismus in Deutschland, sondern eher so einen latenten Atheismus. Also eher so, ist schön, aber ist mir eigentlich alles egal. Also keine richtigen Atheisten, sondern eigentlich Indifferentisten, Nihilisten, halt junge Menschen auch, die halt das nicht mehr anspricht. Und dann kann man eigentlich nur sagen, um das zu verändern, um wirklich wieder Fuß zu fassen ins Christentum, wäre es schön, wenn man selbst bei sich anfängt und vielleicht guckt, wo kann ich denn mich wieder bekehren, wo kann ich denn mit dem Glauben in Berührung kommen? Denn die Bekehrung, in Anführungszeichen, der anderen Menschen beginnt bei mir selbst. Und die beginnt nicht beim Papst, der alles anders machen muss, und auch nicht bei Kardinal Marx, sondern die beginnt bei mir. Und wir müssen nicht dafür beten, dass andere besser werden, sondern eigentlich können wir auch mal für uns beten. Und das ist ja das Schöne auch, so die Erfahrung, dass wir gar nicht immer jeden Menschen irgendwie bekehren müssen, sondern eigentlich beginnt das bei uns, sagt die selige, bald heilige Mutter Teresa von Kalkutta. Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will. Unglaublich. Und die heilige Therese von Lisieux, die große Patronin der Mission des Apostolates, naja, die war nicht der heilige Paulus. Die ist nicht durch Kleinasien gereist und auch nicht nach Griechenland, sondern die hat in ihrem kleinen Karmel in Lisieux einfach nur gebetet. Und die Grundlage der Bekehrung ist das Gebet, die Kontemplation. Es kam eben schon vor, das ist kein Aktionismus, übrigens, der ist auch schön, aber auch der heilige Paulus und auch Jesus selbst, die haben bestimmt viel Menschen getroffen und viel gesprochen, aber die haben vor allem mit Gott gesprochen. Das ist ja auch die Keimzelle des Lebens Jesu, immer wieder der Morgen und der Abend, die langen Nächte im Gespräch mit dem Herrn, mit Gott dem Vater. Das sind eben Gespräche, das sind intime Gespräche und die sind erforderlich auch für die Bekehrung anderer Menschen. Und das Fundament einer Bekehrung Europas und einer Bekehrung der ganzen Welt, das ist nicht irgendwie unser Aktionismus, das ist auch nicht Facebook, sondern das ist am Ende unser Gebet, das ist unsere Kontemplation, das ist die Zeit mit Gott. Und die intensivste Zeit mit Gott ist eben natürlich das Gespräch mit ihm, die eucharistische Anbetung, auch die Beichte ganz zentral, die heilige Messe. Das sind Dinge, die die Grundlage sind. Und alle anderen Dinge, die sich sind auch wichtig, aber die kommen erst dann hinzu, wenn wir verstanden haben, dass das Zentrale im Glauben das Gebet ist.
Sie hören den Grundkurs des Glaubens, die Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen hier auf Radio Horeb. Nach dem nächsten Lied sind wir gleich wieder zurück. Und in der Zwischenzeit können Sie auch gerne noch anrufen und Ihre Fragen zum Thema an unseren fachkundigen Gast Georg Dietlein stellen und sich an der Sendung beteiligen. Und zwar unter 089 517 008 008. Bleiben Sie dran. Mit den Piano Guys und deren Lied Peponi begrüßt Sie Leon Bichler ganz herzlich zurück zum letzten Teil des heutigen Grundkurses des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen hier auf Radio Horeb. Heute geht es bei uns um den Themenkomplex Glaube, der auch das Gebet, die Glaubensgemeinschaft, das Glaubensgespräch und natürlich das zentrale Element, die heilige Eucharistie, enthält. Damit bin ich heute mit dem Publizisten Georg Dietlein aus Köln im Gespräch. Und jetzt haben wir auch noch mal Angela aus München in der Leitung, die noch Interessantes zu erzählen hat über eine Aktion, die sie jetzt gestartet hat, beziehungsweise starten wird. Hallo Angela nochmal.
Ja, hallo, liebes Radio Horeb-Team nochmal und alle Radio Horeb-Hörer nochmal ganz liebe Grüße an euch alle. Ich bin von aus der Leitung rausgefallen und ich wollte nur Folgendes sagen. Ich habe mir jetzt mit meinen Freundinnen vorgenommen, da einen kleinen Bücherflohmarkt zu starten, also auf verschiedenen Flohmärkten jetzt im Sommer mit christlicher Lektüre. Und da habe ich auch jetzt so von einigen Kirchen, wie jetzt von Dom oder von der Theatinerkirche, gibt es diese kleinen Hefte, was Katholiken glauben. Die würde ich dann so gratis verteilen bei Interesse. Und wir haben von anderen Flohmärkten christliche Lektüre oder auch von Haushaltsauflösung. Und die wollen wir dann günstig verkaufen, mit neben anderen Sachen und auch kleine Marienmedaillons. Und dann auch ganz kurz zum Thema Gott sprechen, aber einfach, dass wir dann den Glauben auf diese Art auch weitergeben. Und ich bete auch für uns alle, dass uns das recht gut gelingt. Und auch für euch alle Radio Horeb-Hörer. Und dass wir alle auf unsere Art, jeder auf seine Weise, die Alten und Kranken durch Gebet und durch Exerzitien, die Jüngeren auch mit so Aktionen, wie man die Fußgängerzone stellen vielleicht mit christlicher Lektüre. Man braucht manchmal gar nicht so viel reden. Einfach die Leute werden neugierig, wenn die Bücher sehen. Und einfach auch durch fromme Taten. Ich möchte auch ältere Kirchenzeitungen, die bekomme ich manchmal von der Theatinerkirche, die verschenke ich dann an Alte und Kranke in Altenheimen, die auch kein Geld haben, sich manchmal auch nicht die Zeit, die Zeitung zu kaufen. Und denen ist es eigentlich egal, ob die Zeitung jetzt schon ein, zwei Wochen alt ist. Hauptsache, die haben da was zum Lesen. Und die sind da auch sehr glücklich. Also das wollte ich nochmal sagen. Und weiterhin viel Erfolg auch mit der ganz tollen Sendung. Also überhaupt Sendungen und auch nochmal ganz liebe Grüße an Pfarrer Dietler.
Super, richten wir aus. Herzlichen Dank, liebe Angela. Die Aktion von dir ist ja wirklich ein ganz tolles Beispiel, wie man auch einfach den Glauben ganz natürlich ins Volk bringen kann und den Leuten einfach mal so einen Erstkontakt vielleicht auch ermöglichen kann. Gerade durch solches auch Grundwissen, das ja oft in so Büchern vermittelt wird, das ist bestimmt sehr wertvoll. Angela, vielen Dank, schönes Wochenende dir.
Ja, Ja, danke schön. Das wünsche ich Ihnen auch allen. Und Gottes Segen. Weiterhin alles, alles Gute, ihr Lieben. Ich bete auch weiterhin für euch und für uns alle schön. Okay?
Ebenfalls Gottes Segen. Wiederhören.
So, danke. Tschüss.
Ja, Herr Dietlein, das war jetzt auch eine sehr begeisterte Hörerin, die wirklich viel für den Glauben macht und sich da toll engagiert, sehr vorbildlich. Jetzt würde ich auch gern noch kurz auf den schon oft angesprochenen Punkt eingehen, aber den haben wir ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, nämlich die Eucharistie. Die gilt ja im Christentum, also das bei der Heiligen Messe, bei den Katholiken ausgeteilte Brot wohlgemerkt, als Möglichkeit, Gott näher zu kommen. Wie kommen denn Christen zur Auffassung, dass dieses Brot Gott selbst ist, Herr Dietlein?
Das ist die Erfahrung der Kirche. Das ist der Glaube der Kirche. Das ist der Anfang der christlichen Urkirche gewesen, des Brotbrechens. Das Brotbrechen. Was haben wir von Christus heute noch? Naja, wir haben Christus selbst. Und wir haben ihn in seinem Wort, wir haben ihn in seinen Zeugen, wir haben ihn in seinen Kindern und wir haben ihn selbst in der Heiligen Eucharistie. Und die ersten Christen haben überlegt und wussten das eigentlich schon seit dem Abendmahl, naja, wo kommen wir Christus am nächsten? Und klar, wir hatten ihn unter uns in dieser menschlichen Gestalt des Nicht-Auferstandenen damals, jetzt haben wir ihn unter uns in der Gestalt des Brotes in der Mitte. Das ist direkt die erste Erfahrung der Urkirche. Sie verharren in der Gemeinschaft des gemeinsamen Gebetes und des Brotbrechens. Und dieses Brotbrechen, das ist natürlich manchmal auch übrigens ein Abendmahl gewesen, aber es ist meist die Eucharistie gewesen. Und zwar quasi, man könnte sagen, da treffen sich Menschen erstens im äußeren Rahmen zum gemeinsamen Essen, quasi davor, danach heutzutage, und dann das Zentrale ist immer nicht das Essen, sondern das ist der Leib des Herrn. Das ist das Zentrale. Da treffen sich also Menschen sonntags und auch vielleicht unter der Woche und feiern das Herrenmahl, am Herrentag, am Sonntag. Und das ist das Zentrale. Eucharistie meint Dankbarkeit gegenüber Gott. Gott ist uns dankbar, Gottesdienst, Gott verschenkt sich und die Gemeinschaft. Man kann Eucharistie nicht alleine feiern, das geht gar nicht. Sondern da kommen die Christen zusammen und feiern den Herrentag, den Tag der Auferstehung, den ersten Tag der Woche. Und zwar eben so, dass sie das Brot brechen und in diesem Brot wird Christus gegenwärtig und nicht als Symbol, sondern vielmehr als Realsymbol. Es ist auch ein Symbol, denn klar, das Brot ist bewusst gewählt. Gott wählt nicht den Stein, sondern er wählt das Brot. Und er wählt auch den Wein und nicht den Schnaps, sag ich mal jetzt blöde gesagt, sondern das sind beide Symbole erstens, aber es sind Symbole, die auch real sind. Also es ist beides. Es ist ein Symbol für das, was es bezeichnet und es ist das, was es bezeichnet, nämlich der Leib Christi, Christus selbst und Christi Blut. Und warum Brot und Wein? Naja, Brot und Wein werden genommen aus dem Pessachfest, aus der Pessach-Haggadah. Das feiern die Israeliten seit der ersten Erfahrung Gottes, naja, also die erste große Zentralerfahrung, nämlich der Exodus. Gott macht frei, Gott befreit sein Volk und diese Feier des Pessach, des Pascha, des Übergangs, das ist da ein Ritual mit diesem ungesäuerten Brot, das ist ein Zeichen, könnte man sagen, für, naja, ungesäuert heißt so viel wie Aufbruch, Armut in Ägypten und der Wein als Zeichen des neuen Lebens und der Wein als Zeichen der Freude und der Gemeinschaft. Und das sind erstmal die beiden Symbole, Brot und Wein. Brot übrigens kann man auch noch weiter fassen, naja, Brot ist lebendig und wichtig für uns, für unser Leben. Und der Wein schafft Gemeinschaft. Und das beides ist nicht nur ein Symbol. Das ist nicht nur so ein Symbol wie eine Rose, die wir unserer Freundin schenken, sondern das ist auch real. Denn in diesem Brot und als dieses Brot ist Gott dann eben bei der Heiligen Messe, nach der Messe auch übrigens, gegenwärtig. Durch die Verheißung, dass er eben bei uns ist, wenn wir eben die Eucharistie feiern. Und ich glaube, die Eucharistie ist das Zentrale, naja, eigentlich das Zentrale im katholischen Glauben. Denn klar, irgendwie die Taufe haben alle Christen, aber der Höhepunkt des Ganzen ist eben die tägliche Eucharistie, die immer wieder erneute Gemeinschaft mit Christus selbst. Und das eigentlich in der Beichte, die da vorkommen sollte. Und dann eben die Eucharistie als Realisierung dieser Gemeinschaft. Also Eucharistie ist die Krone des Glaubens, denn da kommen wir Christus am nächsten. Das ist keine Magie, das ist auch keine Reliquie, sondern das ist gegenwärtig und lebendig. Und die Eucharistie ist kein Stück Brot, sondern das ist der Herr selbst, mit dem wir ins Gespräch kommen sollen, der uns immer wieder einlädt. Und gerade haben wir Freitag und er lädt uns auch jetzt ein, gleich in die Kirche zu gehen, aber er lädt uns auch jetzt ein, einfach zu Hause zu bleiben oder in der Arbeit und da ihm zu begegnen, den nächsten Menschen. Also das ist eben die Krone des Ganzen, die Krone des der Begegnung mit Christus, die geschieht im Dornbusch, die geschieht im Tabernakel, die geschieht bei der Eucharistiefeier. Und das ist also der Höhepunkt des Ganzen. Und wenn man das eben dann langsam begreifen möchte, das dauert ein ganzes menschliches Leben, wenn nicht noch mehr, das ist eben der Höhepunkt. Und das eben auch zu verstehen, Eucharistie, eucharistische Anbetung, wer das anfängt, wird merken, dass sich in seinem Leben einiges verändert.
Schön, also einfach mal ausprobieren, ein klarer Aufruf dazu. Und bei diesen interessanten Themen rinnt einem die Zeit ja wirklich glatt durch die Finger wie Sand von einem Stundenglas. Aber leider war sie das trotzdem schon wieder, die heutige Folge vom Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen bei uns auf Radio Horeb. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und wenn Sie wollen, können Sie die Sendung auch gern bei unserem CD-Dienst bestellen, ab Montag und zwar unter der Rufnummer 08328 921 120 oder als Podcast natürlich herunterladen bei unserer Seite horeb.org unter den Podcasts. Für Sie war Leon Bichler am Mikrofon und ich bedanke mich last but not least sehr herzlich bei Georg Dietlein, dass er sich wieder Zeit für uns genommen hat und zwar heute zu einem großen Themenkomplex rund um den christlichen Glauben. Herzlichen Dank, Herr Dietlein.
Vielen Dank.
Und unsere Hörer sind auch jetzt herzlich eingeladen, im Anschluss um 15 Uhr am Gebet zur Todesstunde des Herrn teilzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und viel Spaß und geistigen Gewinn beim weiteren Programm von Radio Horeb. Leben mit Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.